Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Es ist ein früher Morgen im Mittelalter. Ende des 15. Jahrhunderts, wir befinden uns in der Stadt Innsbruck. Ein junger Mann nähert sich einem Stall. Die Tür knarrt, als er sie öffnet, dahinter das Klappern von Hufen, er riecht frisches Heu. Männer in abgenutzten Gewändern eilen umher, ihre Stimmen erfüllen den Raum, während sie ihre Pferde sorgfältig vorbereiten. Die Stimmung im Stall ist aufgeladen, voller Eifer und Vorfreude. Der junge Mann spürt die Anspannung in der Luft, als er sich seinem Pferd nähert. Es ist ein majestätisches Tier, ruhig und geduldig steht's da. Die Stute hebt ihren Kopf ein bisschen, als sie den Reiter dann neben sich spürt. Er streicht beruhigend über ihr Fell und fühlt, wie sich die Aufregung langsam legt. Mit einem letzten Blick auf die Taschen voller Briefe und Nachrichten, die an den Sattel geschnallt sind, schwingt sich der Mann auf den Rücken des Pferdes. Er reitet hinaus. Die Straßen Innsbrucks sind um diese Zeit noch ruhig und verlassen, nur wenige Menschen sind unterwegs und sehen ihm neugierig nach. Die ersten Sonnenstrahlen streifen sein Gesicht, als er stolz durch die engen Gassen reitet. Sein Weg läutet den Beginn einer neuen Zeit ein. Es ist ein Weg, den der Mann mit Stolz und Freude beschreitet. Denn heute ist sein erster Tag als Postreiter. Ein Beruf, der ihm die Möglichkeit gibt, die Nachrichten und Briefe der Menschen in die entferntesten Winkel des Landes und über seine Grenzen hinaus zu tragen. Hallo bei Gestern, Heute, Morgen, einem Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit euch schaue ich mir alle zwei Wochen eine Innovation unseres Alltags genauer an und verfolge ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Wer hat das Ding eigentlich erfunden? Warum ist es heute noch relevant? Und wie könnte es morgen aussehen? In jeder Folge habe ich einen Gast, der mir dabei hilft, gerade letztere Frage zu beantworten. In unserem Gestern befinden wir uns also Ende des 15. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit richtete Kaiser Maximilian I., der für seine Innovationen bekannt war, die erste Reiterpost ein. Sie verbindet Brüssel mit Frankreich, über Innsbruck mit Italien und über Speyer und Augsburg mit Wien. Maximilian I. erkennt früh die Bedeutung eines effizienten Kommunikationssystems für die Verwaltung seines Reiches und er gestattet dabei auch die Mitnahme privater Post. Die Anfänge der klassischen Briefpost gehen zwar bis ins alte Griechenland zurück, wo Fußboten für den Nachrichtenaustausch verantwortlich waren, doch im weiteren Lauf der Zeit gab es noch keine regelmäßigen und sicheren Postdienste. Unter der Kaiserin Maria Theresia und anschließend dann Joseph II. Wird der Postreisedienst im 18. Jahrhundert in reguläre Bahnen gelenkt. Sie führten regelmäßig verkehrende Postkutschen auf Poststraßen und Routen des Habsburgerreichs ein. Apropos regulär, die erste Briefmarke, das war die Penny Black, erschien 1840 in Großbritannien und 10 Jahre später wurde sie dann in Österreich eingeführt. Die Postbeförderung entwickelte sich jedenfalls im 19. Jahrhundert rasant weiter, vor allem durch den Einbezug der Eisenbahn. Der Weg bis zu einer Partnerschaft zwischen Post und Bahn war jedoch mit vielen langwierigen Verhandlungen verbunden. Es dauerte bis zum 1. August 1850, bis das erste kaiserlich-königlich fahrende Postamt auf der Strecke zwischen Wien und Oderberg in Betrieb genommen wurde. 1940 waren dann aber bereits rund 700 Bahnpostwaggons im Einsatz. Und einige Jahre zuvor, 1907, markiert den Beginn beim Aufbau des Postautodienstes. Die ersten Versuche der Luftpostbeförderung fanden ab dem frühen 20. Jahrhundert statt, insbesondere während des Ersten Weltkriegs. Es waren vor allem militärische Interessen, die diese Entwicklung vorantrieben. Es wurden zu Beginn hauptsächlich Einsatzbefehle und kriegswichtige Nachrichten übermittelt. Die erste zivile Flugpost gab es 1918 zwischen Wien und Lemberg. Im Heute schupft die österreichische Post laut der Rundfunk- und Telekomregulierungs GmbH, der RTR, die meisten Briefe und inzwischen auch Pakete im Land. Hinter dem unangefochtenen Marktführer mit 51,8% folgen dann Amazon und die deutsche DPD. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Österreich laut Statista rund 355 Millionen Pakete versendet. Und das waren knapp doppelt so viele Pakete wie noch im Jahr 2016. Dazu passt, dass mittlerweile mehr Pakete als Briefe verschickt werden. Das hat sich seit der Pandemie verändert. Im Jahr 2021 verzeichnete der Bereich Paket und Logistik bei der Post mit 1,2 Milliarden Euro erstmals einen höheren Umsatz als die Brief- und Werbepost, und zwar um 21 Millionen Euro mehr. Es werden also weniger Briefe verschickt, umso mehr aber im Internet bestellt, weil das Paketgeschäft boomt. Auch deshalb investiert die Post in Abholstationen und baut Versandzentren aus. Und der Alltag für Postmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist anstrengend. Ein Zusteller liefert durchschnittlich bis zu 200 Pakete und Briefe pro Tag aus. Doch die Bedingungen bei der Post sind im Gegensatz zu anderen Zustellern gute. Denn generell sind Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen strukturelle Probleme der Paketbranche, in der jede Minute und jeder Cent an Kosten zählt. Und je mehr Subunternehmen involviert sind, desto schlechter sind die Bedingungen. Und die Paketzustellung hat auch für die Konsumentin und den Konsumenten ihre Tücken. Ein Zusteller lässt das Packerl einfach vor der Haustür stehen, der zweite kommt erst um 20 Uhr und der dritte bringt es zu irgendeinem Abholshop, obwohl man zu Hause war. Das verursacht neben Stress beim Endabnehmer auch Kosten und CO2-Emissionen. Hoher Preisdruck und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit bewirken ein Umdenken in der internationalen Transportbranche. Doch wie können Pakete, Post und Waren möglichst effizient geliefert werden? An der Uni Klagenfurt läuft derzeit das Projekt EMIL. Das steht für Exchange Mechanismen Logistics, also zu Deutsch Austauschmechanismen in der Logistik. Das untersucht, wie Waren effizienter ans Ziel kommen und wie vielleicht auch mal Roboter und Drohnen dabei helfen können. Ich rede mit der Projektleiterin Margareta Gansterer darüber, die übrigens während der Corona-Pandemie die Bundesregierung bei den Themen Logistik und Versorgungssicherheit unterstützt hat. Hallo Margareta.
Hallo.
Erzähl uns mal ein bisschen über euer Forschungsprojekt. Was stand am Beginn der Forschung, also wie kam es überhaupt zu der Idee?
Zu Beginn der Forschung, das schon, liegt schon einige Jahre zurück, ist eigentlich, dass meine gesamte akademische Laufbahn sich um die effiziente Logistik, insbesondere um Tourenplanung handelt. Da geht es um komplexe Entscheidungsprobleme, wie man eben Waren möglichst effizient und nachhaltig zu den Endkonsumenten bekommt. Und nachdem das ja komplexe Entscheidungen sind, ist das eben immer ein Zusammenspiel aus Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Und das ist eben auch mein wissenschaftlicher Background. Und das konkrete Forschungsthema von dem EMIL-Projekt kam daher, dass mein Doktorvater vor einigen Jahren von einer Konferenz zurückgekommen ist mit dem Thema der kollaborativen Logistik, also wie können Logistikdienstleister zusammenarbeiten, um effizienter und nachhaltiger wirken zu können. Und das haben wir beide sehr spannend gefunden und haben dann begonnen, uns intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, haben einige Publikationen dazu geschrieben und dann eben dieses EMIL-Projekt finanziert bekommen.
Was steht denn da im Fokus dieser Forschung?
Im Fokus stehen im Prinzip mehrere Ideen, wie man die Logistik der letzten Meile, also tatsächlich die Auslieferung dann zu den Endkonsumenten und Konsumentinnen gestalten kann. Da gehören Paketboxen zum Beispiel dazu als eine Idee oder eben Roboter oder Drohnen oder eben unser Steckenpferd sozusagen ist es eben diese Kollaborationen. Also muss es wirklich sein, dass die Logistikdienstleister alle parallel mit überlappenden Touren in den Städten fahren oder könnten sie sich das sinnvoller aufteilen?
Also das ist quasi etwas, was sich an der Logistik ändern sollte, oder dass quasi gleiche Wege oder ähnliche Wege nicht von fünf verschiedenen Anbietern gefahren werden?
Genau, das ist etwas, was sich dringend ändern sollte. Das muss heutzutage nicht mehr sein. Da gibt es eben viele innovative Ideen, wie man die Logistik insbesondere im urbanen Raum nachhaltiger und auch effizienter für die Logistikdienstleister selber gestalten könnte.
Was sind das so für Ideen zum Beispiel?
Also einerseits eben, dass man, also es gibt ja schon einige Dinge, die umgesetzt wurden, zum Beispiel eben Paketboxen sind so eine Idee, die noch nicht flächendeckend, aber doch eingesetzt wird. Andere Ideen wären eben, dass man zum Beispiel den öffentlichen Verkehr auch nutzt, in der Nacht zum Beispiel, wo der öffentliche Verkehr ja sehr wenig ausgelastet ist, dass man diese Leerkapazitäten nutzt für Logistik auf der letzten Meile. Andere Ideen wären eben Lieferroboter oder eben mobile Paketboxen zum Beispiel. Derzeit sind ja nur statische, also fest platzierte Paketboxen im Einsatz, die könnte man ja auch mobil, so im Sinne eines Roboters einsetzen. Oder eben, und da müsste Druck aus der Politik kommen, dass Logistikdienstleister, die eben in urbanen Räumen liefern, tatsächlich sich durch Austausche von Transportaufträgen beispielsweise die Regionen aufteilen, mit nicht alle gleichzeitig in die Stadt reinfahren.
Das eine ist eben die Logistik, das andere der technische Fortschritt. Sehen wir bald Roboter und Drohnen, wie sie unsere Pakete ausliefern?
Jein, also bei Robotern würde ich sagen, also diese kleinen Lieferroboter, die man auf den Bildern immer sieht, die sind einfach für den großflächigen Einsatz, sind die zumindest derzeit noch nicht einsatzbereit. Die sind zwar bei kleineren Pilotprojekten, auch während der Pandemie, zum Beispiel in den USA, hat man das gesehen, können die schon eingesetzt werden, aber für einen großflächigen Einsatz haben die einfach viel zu wenig Ladefläche, müssen viel zu oft nachgeladen werden. Also das ist einfach im Effizienz ist da sind wir bei Weitem noch nicht im Echtwelteinsatz. Was ich bei den Robotern sehe, was ich mir gut vorstellen kann, dass das demnächst kommt, sind so größere, so vanartige Roboter, so ähnlich wie mobile Paketboxen eben, die auch wirklich dann eine größere Traglast haben. Da kann ich mir einen großflächigen Einsatz, da sind wir nicht weit davon entfernt. Die Drohnen sehe ich nicht so, weil da sind einfach zu viele Fragestellungen noch offen. Das ist einerseits natürlich das Technische, also die Traglast, das Organisatorische, aber vor allem auch das Rechtliche, das ungeklärt ist, wie das tatsächlich gehandhabt werden soll.
Darauf komme ich gleich nochmal, was mich auch interessieren würde, wäre, wenn du sagst, Traglast ausgeglichen, größere Roboterarten, das ist wie selbstfahrende große Autos oder wie würde das so aussehen?
Genau, das sind autonom fahrende Autos und natürlich optimalerweise mit alternativen Treibstoffen. Und da ist eben das Problem, also sie haben da noch eine entsprechende Traglast, dass die auch effizient eingesetzt werden könnten. Da ist das Problem, dass natürlich die Komplexität, also wann soll der wo stehen bleiben, so dass das eben möglichst angenehm für die Endkonsumenten ist, dann auch, dass der auch dann in der Nähe steht und man auch nicht im Auto dann hinfahren muss, weil dann ist natürlich das Ganze ad absurdum geführt, wenn man dann im Auto hinfahren muss, um sich sein Paket zu holen. Das ist halt ein sehr komplexes Entscheidungsproblem. Da tut sich in der Forschung gerade sehr viel, wie man das bearbeiten kann, wie man da gute Turnpläne für diese Vans eben erarbeiten kann. Da muss ich dann auch bedenken, die müssen dann, also wenn die elektrisch betrieben sind, müssen die dann auch immer wieder aufgeladen werden. Und das Ganze ist eben dann sehr komplex. Und da sind wir technisch schon sehr weit, das in die Umsetzung zu bringen. Da ist eben eher das organisatorische Problem und natürlich auch das rechtliche, weil auch das autonome Fahren natürlich ungeklärt ist. Wer haftet dann, wenn ein Unfall passiert beispielsweise?
Gehen wir mal zu den Drohnen. Versandriesen wie Amazon, wie UPS, auch DHL entwickeln ja schon seit geraumer Zeit Zustelldrohnen. Ob die jetzt in der Realität ankommen werden und wann, ist ja fraglich. Was mich interessiert ist, ob sich das überhaupt rechnen kann. Also wenn man jetzt Flugkosten, Transportvolumen, all das mit einrechnet, ist das überhaupt etwas, was sich lohnt?
Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen dazu. Ich würde sagen, nein, derzeit nicht. Das gleiche Problem, also das gilt bei den Drohnen genauso wie bei diesen kleinen Lieferrobotern, dass sich das eben nicht rechnet. Also das ist, ich sehe das eher so als Marketing-Gag, dass dazu sind die Kosten, die Softwarekosten, die Implementierungskosten einfach viel zu hoch, als dass man das bisschen Gehalt für die Fahrer einsparen kann. Das kann sich meiner Meinung nach nicht rechnen. Eben wie gesagt, eben sowohl für die kleinen Roboter nicht, als auch für die Drohnen. Drohnen sehe ich in manchen speziellen Situationen kann das sein, dass der Einsatz von Drohnen sinnvoll ist, zum Beispiel bei Medikamenten, die ganz schnell wohin gebracht werden müssen, besonders in Regionen, die logistisch schwer erreichbar sind. Da könnte ich mir vorstellen, dass sich das lohnt, aber allein aus Kostengründen sehe ich das nicht.
Das gibt's ja schon, glaube ich, oder? Dass zum Beispiel in, also Blutkonserven in Spitälern in Ruanda, Impfstoffe in Ghana oder so, dass die mit Drohnen verschickt werden, damit sie schnell dort sind. Und gleichzeitig die Frage, das heißt, du siehst eher die Drohnenlieferungen als Ergänzung herkömmlicher Liefermethoden und nicht als einen Ersatz.
Genau, als Ergänzung in speziellen Fällen, wo es eben logistisch nicht anders möglich ist. Und ich sehe das nicht als großflächigen Einsatz von Paketauslieferungen. Man würde das Problem ja dann einfach nur von der Straße in die Luft verlagern und eben Haftung ist ungeklärt und Traglast ist zu gering. Also das sehe ich gar nicht.
Apropos Luftraum, ist es denn eigentlich so, dass also regulatorische Hürden, weil du vorher auch gemeint hast, rechtlich ist das ja auch irgendwie nicht so klar, weil kann jeder mit einem Drohnenführerschein theoretisch ein Drohnen-Delivery starten?
Nein, das ist in Europa nicht möglich. Das heißt, eben das sind die rechtlichen Fragen, die eben ungeklärt sind.
Also wem gehört der Luftraum, wie ist er organisiert?
Wer haftet, wenn das Ding abstürzt und jemanden auf den Kopf fällt, genau.
Also es ist jetzt keine Zukunftsvision, dass der Himmel auf einmal schwarz wird, voller gelieferter Pakete.
Aus meiner Sicht nicht, nein. Ist auch keine sehr attraktive Alternative, glaube ich.
Nein, nicht so verlockend. Gleichzeitig auch wieder verlockend, seine Pakete dann zu kriegen, wenn man sie erwartet. Schwierig.
Ja, das ist die Frage, ob man sie dann bekommen würde, wenn man sie erwartet, weil ich glaube, dann würden andere Probleme auftreten. Haben wir einen Stau im Luftraum oder auch
Abstürze.
Das Wetter kann mitspielen. Also da sehe ich jetzt nicht so, dass das die Lösung aller Probleme wäre.
Aber wir haben jetzt zum Beispiel zum Anfang gehört, wie die Post entstanden ist, wie sich das entwickelt hat von der Reiterpost aus dem Mittelalter bis heute. Und jetzt die Frage, wie glaubst du denn, werden wir in 50 Jahren unsere Post kriegen?
Ja, 50 Jahre sind ein sehr langer Zeitraum. Ich glaube, vor 50 Jahren hätte sich auch niemand das System prognostiziert, das wir jetzt haben. Insofern tue ich mir da ein bisschen schwer, das zu beantworten. Was ich in 50 Jahren sehe, sind sehr viele alternative Auslieferungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass wir sehr wenige LKWs in den Städten sehen werden. Es wird sich das autonome Fahren, gehe ich davon aus, dass das weit verbreitet sein wird. Also die Bilder, dass mehrere Logistikdienstleister mit ihren LKW hintereinander in der Straße parken, also das sehe ich in 50 Jahren gar nicht mehr. Gewisse Arten von Robotern, gehe ich davon aus, dass wir die auch haben werden. Eben mobile Paketboxen mit alternativen Treibstoffen betrieben und eben autonom fahrend. Also solche Dinge sehe ich in 50 Jahren jedenfalls. Aber wer weiß, welche technologischen Innovationen inzwischen noch kommen, an die wir jetzt gar nicht denken.
Ja, zum Beispiel sowas wie jeder hat einen 3D-Drucker und druckt sich die Produkte zu Hause einfach selbst aus.
Genau. Das sind Dinge, die wir derzeit gar nicht prognostizieren können, wie sich die am Markt entwickeln werden.
Danke für das spannende Gespräch, Margareta.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Übrigens, wenn du mehr über die Themen der Zukunft erfahren willst, kannst du einen Blick auf die Innovation Map werfen. Die zeigt visionäre Technologien, die unsere Zukunft maßgeblich prägen können. Auf Basis von 5 großen Clustern lassen sich Wechselwirkungen zwischen Technologien, Gesellschaft und Unternehmen nachvollziehen. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Das war Gestern, Heute, Morgen, ein Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Spannende Stories aus Bereichen wie Wirtschaft und Technologie findest du auf lookout.tv. Ideen für eine bessere Zukunft gibt's auf redbulletininnovator.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.